Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Der HSV-Talk mit Tanja und Sven.
Jede Woche neu.
Auf meinsportpodcast.de.
Der HSV-Kalender.
Mit Tanja.
Sven.
24 Erinnerungen.
Und 24 Gästen.
Hinter 24 Türen.
Moin, hallo und herzlich willkommen zum HSV-Talk auf meinsportpodcast.de. Wir öffnen heute das 21. Türchen unseres HSV-Kalenders und bei mir zu Gast ist der Tobias Wollny. Tobias, erstmal herzlich willkommen.
Ja, danke schön. Moin Sven, ich grüße dich. Schön, dass ich dabei sein kann.
Ja, was ein bisschen verrückt ist, du hast mir geschrieben, du hättest mal Bock dabei zu sein und vielleicht sogar schon beim HSV-Kalender. Und nun hat sich so eine Tür geöffnet, nicht die 21., sondern für dich. Und nun bist du dabei. Nur mal für alle da draußen, die auch mal Bock haben, sagt uns ruhig Bescheid, das könnte sogar klappen. Ohne Garantie, selbstverständlich. So, Tobias, du bist auch so ein alter Sack wie ich und du hast schon in den 70er Jahren HSV geguckt. Und auch aus dieser Zeit ist so dein HSV-Moment, über den wir uns so ein bisschen unterhalten wollen. Erzähl mal, worum es geht heute.
Worum geht's? Es geht um die erste Meistersaison, die ich erlebt habe. Und das war die Saison 78-79. Ja. Und fällt einem natürlich leicht, wenn man ein Spiel aus der Saison nimmt. Da redet man gern drüber, da rede ich gern drüber. Da könnte ich auch den ganzen Abend drüber reden, nicht nur das eine Spiel. Aber das Spiel, das ich mir ausgesucht habe, war eins, bei dem ich eben im Stadion war. Und zwar war das HSV gegen den 1. FC Kaiserslautern. Das war das Rückspiel in der Saison und das war ein ganz besonderes Spiel, weil nämlich, also aus verschiedensten Gründen, das kann ich gerne rausführen gleich, Kaiserslautern war zu dem Zeitpunkt Tabellenführer. Und die waren, glaube ich, sogar mit 3 Punkten Tabellenführer einen Spieltag vorher. Und zur Erinnerung an die jüngeren Zuhörer, 3 Punkte damals war nicht ohne, weil es gab ja die 2-Punkte-Regelung. Also das war ein bärenstarkes Team. Ich nenne mal ein paar Spieler, die hatten einen gewissen Topmüller. Das war ein super Mittelstürmer und HSV-Fans kennen den auch, weil er mal Trainer war beim HSV. Die hatten einen Hans-Peter Briegel, großer Nationalspieler, die Walz von der Pfalz. Und die hatten übrigens auch einen Jürgen Groh, der später beim HSV in der glorreichen Mannschaft 83 mit dabei war. Also ein Topspiel.
Ich muss ja jetzt natürlich schon, ich habe mich natürlich auch so ein bisschen vorbereitet, habe hier ein paar Tabellen aufgerufen. Vor dem Spiel waren es 5 Punkte und nach dem Spiel nur noch 3. Es waren sja sogar 5 Punkte, die wir Rückstand hatten auf Kaiserslautern. Deswegen war das eigentlich das Spiel für den HSV, wo es schon um alles ging. Hätte man das verloren, hätte man die Meisterschaft wohl abschreiben können. Ja. Und es ging also richtig um was. Allerdings hatte der HSV ein Spiel weniger dabei. Das muss ich noch sagen. Das ist wahrscheinlich unsere Differenz, die wir beide hatten.
Gut vorbereitet, ja.
Richtig. Ja, manchmal, das darf man aber keinem erzählen, dass ich sowas manchmal mache. Dieses Spiel, wie ging das an? Oder fangen wir mal woanders an. Es war nicht dein erstes Spiel im Stadion. Du bist schon länger Stadiongänger gewesen oder war das eins deiner ersten Spiele?
Ist richtig. Also ich oute mich jetzt mal. Ich bin Jahrgang 66 und ich war, glaube ich, dann als 9-Jähriger war ich 1975 das erste Mal im Stadion mit meiner Mutter damals. Ja. Das war im UEFA Cup gegen Juventus Turin. Da haben sie 0-0 gespielt. Ich glaube, das Hinspiel ging 2-0 verloren, sind dann raus. Für mich natürlich ein großer Moment. Ich glaube, wenn Kinder da im Stadion sind und das Stadion ist voll und damals passten ja noch etwas mehr rein, 60.000, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, als ich da abends nach den Spielen ins Bett gegangen bin, da hatte ich immer so ein wunderschönes Rauschen, so ein Sausen, ja, wie nach einem Konzert, aber nach einem schönen Konzert eben. Also diese Kulisse vom Volksparkstadion, dieser Klang, das war irre. Und danach war ich öfters im Stadion. Ich war natürlich damals noch ziemlich klein, häufig dann in Begleitung, wobei in der Meistersaison bin ich dann auch schon mal allein gegangen. Und woran ich mich natürlich erinnere, schon damals ich habe wenig Erinnerungen an dieses Juve-Spiel, dieses 0-0. Was ich aber weiß von dem Spiel ist, wenn man auf die Aufstellung schaut, Und das sagte man damals auch, pass mal auf, das ist eine große Mannschaft, die da am Kommen ist. Ja, ich weiß noch ganz genau, wie irgendjemand mir auch sagte, guck mal, da dieser Manny Kals da rechts, das wird immer ein ganz großer Nationalspieler. Ich glaube, der Nationaltrainer, war das noch Helmut Schön? Der hat den auf dem Kicker. Ja. Und wenn du auf diese Mannschaft schaust, das war im Grunde genommen schon das Grundgerüst von dem, was da später kam. Ich war auch häufiger im Stadion in der Saison 77, 78. Das war die erste mit Kevin Keegan. Und die war leider sehr enttäuschend. Ja. Eigentlich dachte man, dass es ja 77, 78 schon richtig rund geht. Ja, der HSV hat ja den Cup der Pokalsieger gewonnen. Aber die Saison lief ja überhaupt nicht rund. Und woran ich mich in der Saison erinnere, Sven, ist eine total verunsicherte, einfallslose Mannschaft. Ich war mal bei einem Spiel dabei, ich glaube HSV gegen Gladbach, 2-6. Da ist nichts anderes passiert. Alle Spieler haben nur den Ball Keegan abgespielt. Ja. Niemand hat sich was getraut, es musste nur Keegan. Und du konntest nicht mit einem Kevin Keegan allein gewinnen. Ja. Dann haben sie sich eben Verstärkung geholt in der nächsten Saison. Und dann kam Cevic natürlich. Und da war es dann alles anders. Und in der Saison, ich habe übrigens 77, 78 habe ich auch das Spiel HSV gegen St. Pauli gesehen, wo St. Pauli, die waren ja in dem Jahr zum ersten Mal in der Bundesliga, da haben sie den HSV sogar geschlagen, also sehr schmerzhaft. Ja. Und dann in der Saison 78, 79 vor dem Kaiserslautern-Spiel war die Ausgangslage eigentlich die, ja, du hast recht, da war ein Punkterückstand, ich hatte vergessen, dass er so hoch war, aber wir haben alle gespürt, da tut sich, da ist was. Der HSV hatte den amtierenden Meister geschlagen, den ersten FC Köln in Köln. Der HSV hatte vorher sogar in München bei Bayern gewonnen, durch ein Tor von Kaspar Memmering. Ich habe auf dem linken Flügel gespielt damals in meiner Mannschaft beim VfL Wellingsbüttel. Ich war großer Memmering-Fan. Ich meine, mich zu erinnern, du magst den auch.
Ja, war zu der Zeit auch mein Spieler.
Siehst du? Und also Memmering ganz groß. Und ich komme auf den auch gleich mal zu sprechen, weil der war auch ganz groß im Kaiserslautern-Spiel. Also da hat sich was getan. Die Mannschaft war sehr stark, aber Kaiserslautern war halt zu dem Zeitpunkt der Begegnung noch stärker. Kaiserslautern hatte übrigens das Hinspiel 2-1 gewonnen. Und insofern war die Ausgangslage so, wie du es gesagt hast. Also es fühlte sich an so ein bisschen wie ein Endspiel. Und irgendwie, es kribbelte schon. Wir wussten alle irgendwie, da geht was. Aber Kaiserslautern war ein wirklich starker Gegner. Das war die Ausgangslage.
Und ich muss noch mal zu zwei Sachen etwas sagen, weil ich da auch schmunzeln musste. Wenn ich an 77, 78 denke, denke ich an dieses 2-6 gegen Gladbach, das du eben angesprochen hast. Trainer Rudi Guttendorf auf so einem höchsten Regal geschnappt und überhaupt nichts geworden, wie das beim HSV ja leider Gottes dann zur guten Sitte wurde, ein paar Jahre später. Aber beim anderen kann ich natürlich nur unterstützen, das war ganz genauso. Und ich war in der Saison 78, 79, ich glaube, bei jedem oder fast jedem Heimspiel. Und das war ein Riesenprickeln da, dieses Spiel. Vor allen Dingen, wenn du gesehen hast, diese Zusammenspiel. Du hast Kaspar Memmering schon angesprochen mit Felix Magath und Kevin Keegan. Da im Mittelfeld Keegan eher als Stürmer, als linker Stürmer. Ja. Das war schon ein Genuss, den dreien zuzugucken. Ne?
Ja, absolut. Absolut. Und übrigens auch interessant, das habe ich jetzt natürlich recherchiert vor dieser Sendung, das habe ich vergessen, Schiedsrichter war niemand geringerer als Herr Eschweiler, der Mann mit der goldenen Pfeife, einer der berühmtesten deutschen Schiedsrichter, also auch das noch als Sahnehäubchen. Und warum erwähne ich den? Weil der nämlich eine tragende Rolle spielte bei dem ersten Tor vom HSV. Das habe ich übrigens so gar nicht mehr in Erinnerung. Und Das war ja so, dass ich glaube schon in der 15. Minute fiel das Tor durch Peter Hiedien, ja, der war ja Linksverteidiger, ein sehr schönes Tor. Und es war aber wohl so, dass Eschweiler das Spiel abgepfiffen hatte. Das behaupten zumindest die Lauterer. Und irgendwas muss dran gewesen sein, weil ich habe das Buch auf dem Weg zur Meisterschaft des HSV. Und das hat jetzt vor der Sendung, mein Vater hat mir das mal die eine Seite, weil das ist in Hamburg bei meinen Eltern, ich wohne ja in Berlin, der hat mir das mal geschickt. Und da steht in diesem HSV-Buch tatsächlich, dass alle gestoppt haben, weil Keegan wurde gefoult und Peter Hiedien habe den Ball aus reinem Frust einfach hoch in Richtung Tor geschossen. Und das war dann das 1-0. Also ob das so war, weiß ich nicht, weil ich habe im YouTube tatsächlich dann das Tor noch irgendwo gesehen und für mich sah es so aus, als ob alle mitgespielt haben. Aber da war also als erstes diese Szene, dieses umstrittene Tor, weil Eschweiler angeblich abgepfiffen hat. Das war Punkt 1. Und dann Punkt 2, als die Lauterer sich dann beschwert haben danach, da hat sich wohl einer von denen, ein gewisser Neues, besonders beschwert und angeblich auch mit einem Schimpfwort bei Eschweiler, und der hat ihn vom Platz gestellt. Ja, genau. Und das heißt also, dass der HSV mit dem 1-0 im Rücken und nach nur 15 Minuten mit einem Mann mehr auf dem Platz war.
Genau so war es. Und das war ein ganz kurioses Ding damals. Ich habe das auch nochmal so ein bisschen nachrecherchiert, ob das nun wirklich so war, dass alle stehen geblieben sind. Auf jeden Fall hat der Neues sich darüber auch so beschwert, dass er wohl der Meinung war, dass Eschweiler abgepfiffen hätte. Und ja, ich weiß es, aber ich kann es wirklich auch nicht mehr sagen, ob dann da was dran war. Man weiß es einfach nicht. Und ist ja auch letztlich egal, weil es hat ja schließlich den Richtigen getroffen. Nämlich den Gegner.
Richtig. Ganz genau.
Danach war das Spiel aber doch relativ überlegen geführt vom HSV, wenn ich das noch so richtig im Kopf habe.
Ja, absolut. Also, das ist jetzt immer, wenn das Wörtchen wenn nicht wäre, aber ich, also mein Eindruck heute ist, ja, das ist jetzt mein subjektiver Versuch, objektiv zu sein, aber ich glaube, der HSV hat an dem Abend auch oder an dem Tag so super gespielt, ja, so furios, dass selbst wenn die Lauterer 11 Mann da auf dem Platz gehabt hätten, hätte HSV wohl gewonnen. Die haben einfach stark gespielt. Ja. Und noch vor der Halbzeit, hat der HSV erhöht auf 2-0. Und zwar erinnere ich mich an eine Flanke von Memring von links. Und Magath hat den spektakulär reingeköpft. Ich weiß gar nicht, wie viele Kopfballtore Magath gemacht hat. Magath steht für mich für vieles, aber nicht für Kopfballtore. Und jedenfalls eine butterweiche Flanke von Memring von links. Und Magath war ziemlich weit, also links vom Tor entfernt. Ich würde so schätzen 8-9 Meter. Und hat ihn wirklich spektakulär geköpft. Unhaltbar. Ich glaube, so gegen den Pfosten oder knapp an den linken Pfosten. Schönes Tor. Dann stand es 2-0.
Es hielt sich lange das Gerücht, dass er danach ausgewechselt werden müsste, weil er den Ball gegen den Kopf gekriegt hätte. Aber nein, dem war nicht so. Es war ein gezielter Kopfball von Felix Magath.
Ja.
Witz ist ja auch, dass nach dieser Partie, das für Kaiserslautern ja wirklich bergab gegangen ist. Ne? Denen ist da irgendwo dann der Saft ausgegangen, haben zwar das nächste Spiel gegen Dortmund noch gewonnen, aber dann in Duisburg verloren, unentschieden gegen Schalke und Frankfurt. Also da ging dieses Puffer, was sie hatten gegenüber dem HSV, ging nach dem Spiel dann in kürzester Zeit weg. Und 27, das war ja der 25. Spieltag, am 27. Spieltag war dann der HSV schon Tabellenführer. Und ja, die Tabellenführung sollten sie sich ja nicht mehr nehmen lassen.
Ja, ich meine, wie das so geht. Also wenn eine Mannschaft so einen Knacks bekommt, das wissen wir nur allzu gut, leider. Wenn ich mich an die letzte Saison, die vorletzte Saison erinnere, wo auch irgendwie in den letzten 10 Spieltagen gefühlt auch nichts mehr ging. Und da sieht man dann auch, wie viel Psychologie da anscheinend auch mit reinspielt, weil die waren vorher eben tatsächlich wirklich gut. Ja, und wie du sagtest, 5 Punkte Vorsprung. Also ich hatte das vergessen. Ja. Naja, und ja gut, dann was dann alles klar gemacht hat in der zweiten Halbzeit, Tor Nummer 3, das war auch ein Kopfballtor und wiederum eine Flanke von Memering links und diesmal war es Kevin Keegan, der per Kopf, ich glaube, der prallte auf erst, aber Hellström, also unhaltbar für den Torwart von Kaiserslautern, Hellström, ein Aufpraller-Tor und dann stand es 3-0 und damit war es gelaufen.
Ja, das war schon. Ich gucke jetzt auch gerade nochmal die Aufstellung von den Kaiserslautern rein. Das war wirklich eine tolle Mannschaft, auch mit Bongas und Hannes Riedel noch und so weiter. Geil und wie sie alle hießen. Also Hellström war einer meiner Lieblingstorhüter noch von der WM 1974, als er ja für Schweden spielen durfte. Damals, also von der Zeit aus, war das noch einer meiner Lieblingstorhüter, bis ich natürlich hinter Rudi Kargus immer. Das ist eine ganz klare Geschichte. Aber ja, diese Saison, ich weiß nicht, wie hast du sie weiterverfolgt? Warst du immer im Stadion oder nur sporadisch?
Sporadisch. Ich war nur sporadisch im Stadion. Übrigens, bei der Mannschaft, da war auch noch ein Benny Wendt von denen, der auch sehr, ich glaube, auch ein Schwede, ne? Der war auch stark. Und dann hatten sie natürlich Karl-Heinz Feldkamp, bekannter Trainer. Also zu dem Spiel wollte ich noch sagen, nochmal zu Memering zurück. Ich finde das ja interessant, jetzt so in den Annalen der HSV-Geschichte. Da wissen ja viele, auch weit über Hamburg hinaus, eigentlich heißt es ja so aus der Zeit, Flanke, Bananenflanke, Kals, Rubesch, Tor. Und das Interessante an diesem Spiel war, Rubesch hat kein einziges Tor gemacht. Wir hatten 2 Kopfballtore von Spielern, die eigentlich nicht für Kopfballtore stehen, Keegan und Magath. Und das Interessante ist eben, es gab Bananenflanken. Also ich habe es mir nur angeschaut, es war wie eine Kals-Bananenflanke. Wunderschön, aber zweimal von links getreten von Memering. Ja. Und ich glaube, Memmering und Keegan zusammen wurden auch gekürt nach dem Spiel. Also laut diesem Buch, das ich hier habe, da steht immer, wer der beste Spieler war. Da stand Memmering und Keegan besten Spieler bei dem, an dem Tag gegen Kaiserslautern.
Ja. Also ich mochte Kapi Memmering. Der hatte ja komischerweise dann unter Happel überhaupt kein gutes Standing mehr, als der Trainerwechsel gekommen ist. Woran das lag, weiß ich jetzt gar nicht mehr, kann ich auch überhaupt nicht mehr beurteilen. Auf jeden Fall wurde er da so ein bisschen, naja, links liegen lassen und ist dann ja weggegangen. War das nach Bordeaux? Ich weiß es gar nicht mehr. Ja. Auf jeden Fall nach Frankreich irgendwo hin.
Genau. Und irgendwann noch Schalke. Irgendwann hatte noch ein Schalke.
Und irgendwann war noch kurz auf Schalke aufgeschlagen, genau.
Ja.
Und das war es dann aber auch. Und ja, wie gesagt, aber zu der Zeit, gerade in dieser Saison, Top-Leistung. Du hattest vorhin das Spieler gegen Hertha gesagt, da hat er so ein traumhaftes Tor geschossen. Mag ich mich noch gerne dran erinnern.
Ja.
Zwei alte Säcke sprechen über HSV, ne? So könnte man das jetzt sagen, so von vorn Krieg.
Ja.
Aber diese Saison war für mich auch aus mehreren Gründen eine ganz besondere. Ich weiß nicht, warst du am letzten Spieltag gegen Bayern? Warst du da im Stadion?
Nee, war ich nicht.
Das ist vielleicht auch gar nicht schlecht so.
Ich weil weiß, das, was da passiert ist, klar.
Was da passiert ist, das ist ja bis heute noch irgendwo für mich immer noch so ein kleines Wunder, wenn man das im Nachhinein sieht, dass da keiner gestorben ist, sondern dass es wirklich relativ glimpflich abgegangen ist. Und ich bin 2 Jahre älter, ich darf es ja sagen, als du. Ja. Und war dann mit einem Kumpel da und wir sind dann auch noch aufs Spielfeld gerannt und haben da mitgefeiert, aber du hast es gar nicht so wahrgenommen, was da überhaupt alles passiert ist. Das muss Hölle gewesen sein.
Ja, ich habe natürlich die Nachrichten alles erlebt. Ich war dann natürlich auch bei dem Umzug mit der Meisterschale und so, das habe ich dann alles erlebt. Da war ich dann auch da, nee, das Spiel, das letzte habe ich leider nicht mitbekommen, aber habe es natürlich sonst irgendwie verfolgt. Und wenn du sagst, zwei alte Säcke, die sich unterhalten, ja, also es ist schon interessant. Ich meine, mein Sohn ist auch HSV-Fan, der ist irgendwann mal anhand von Gladen Petritsch, das klappte irgendwie, durfte er einlaufen 2011 und seitdem ist er Riesenfan, ist auch Mitglied von HSV. Ja, aber weißt du, wenn ich dem erzähle von damals, ne, das wirkt ja schon so, als ob diese YouTube-Videos vergilbt sind, ja. Und weißt du, denn, also Fritz Klein vom NDR, unser einer, kennt den. Also du musst es mal so sehen, das wäre so, wie wenn wir damals in den 70er Jahren uns irgendjemand erzählt hätte von dem HSV in den 30er Jahren. Ja, das ist genau der Zeitabstand. Wir reden hier von 40 Jahren Unterschied so ungefähr. Ja. Und insofern, das ist tatsächlich schon verdammt lange her, das Ganze. Und insofern freut es mich natürlich, wenn die jüngere Generation, wenn die tatsächlich sich noch ein Bilden machen können und wenn die diese Spieler kennen und wenn sie das auch wertschätzen können, wie grandios der HSV damals gespielt hat.
Ja. Muss man so sagen, und es waren ganz tolle Erlebnisse da im teilweise auch scheiße kalten Volksparkstadion, weil auch nicht immer war gut besucht. Ich kann mich noch an das Spiel gegen Bielefeld, das Heimspiel, erinnern. Da hat Kevin Keegan 3 Tore gemacht, aber wir haben gefroren wie die Schneider. Das muss irgendwo auch im Januar, Februar gewesen sein. Nee, ich gucke jetzt gerade nach, das war am 23.12., ja, ein Tag vor Weihnachten, 78.
Genau,
ja. Kevin Keegan 3 Tore und wir standen da im Block E und da wurde uns noch von den tollen HSV-Fans ein Schal geklaut, weil wir waren halt nur zu zweit und waren noch ein bisschen jünger als die. Ja, das war noch so Sachen, die man heute eigentlich zum Glück auch nicht mehr erlebt. Ne? Also heute kannst du deine Kinder da hinschicken und da passiert nichts. Damals war das noch ein bisschen was anderes. Da musstest du wirklich ein bisschen aufpassen, was du da gesagt hast, um auch heil wieder rauszukommen.
Ne? Ja. Na, vielleicht noch zum Kaiserslautern-Spiel. Also ich habe es auch deswegen ausgesucht, im Grunde genommen, weil mit dem Spiel wurde klar, ne, dass der HSV in der Saison und darüber hinaus wohl Großes leisten wird. Ich glaube, nach dem Spiel haben auch alle, irgendwo war wohl auch ein Seeler-Interview, und Keegan hat danach auch ein Interview fürs Fernsehen gesagt, da wurde zum ersten Mal richtig konkret von der Meisterschaft gesprochen. Ich glaube, das war vorher noch verhaltener, aber nach dem Spiel hat man, glaube ich, dann auch die Ziele neu justiert. Und zu Recht.
Zu Recht und ja auch mit Nachdruck dann bestätigt diese Leistung. Ne? Das muss man ja ganz klar sagen. Danach wurde es gut, das nächste Spiel 3-3 in Nürnberg, das war ja auch so ein kurioses Spiel, wo ich das jetzt gerade lese, da kann ich mich, glaube ich, auch noch dran erinnern, da ging das ja auch rauf und runter, aber danach fast nur noch gewonnen, bis dann dieses 0-0 in Bielefeld kam, was dann die Meisterschaft gebracht hat.
Ja. Absolut.
Ja, Tobias, das war ein Ausflug in die Saison 78, 79. Eine kleine Anekdote hast du noch, hattest du mir geschrieben, du hast dieses 83er-Finale hast du irgendwo ganz besonders erlebt.
Ja, ich hatte das große Glück, mein Vater ist Journalist und er war damals 1980 ging er nach Hongkong, also mit seiner Familie, mit meiner Mutter und mir nach Hongkong. Und als Korrespondent, und ich ging da auf die Deutsch-Schweizerisch-Internationale Schule in Hongkong und habe eben ab 1980 war ich eben, also großer HSV-Fan, aber damals, es gab kein Internet, es gab das Einzige, was es gab, den Weltempfänger, ja, so ein großes Radio, das muss man heute erkennen, ein riesen Sony-Weltempfänger.
Da kann man googeln.
Ja, da habe ich zweimal die Woche, habe ich dann irgendwie den Sportreport auf der Deutschen Welle gehört. Und ansonsten habe ich mal sehnsüchtig gewartet auf die Tageszeitung, die dann irgendwie mit 5-6 Tagen Verspätung, ich glaube, mein Vater hatte damals die Süddeutsche abonniert, die mit 5-6 Tagen Verspätung in Hongkong ankam. So habe ich mich damals auf dem Laufenden gehalten und ich war samstagabends immer, also wegen der Zeitverschiebung, das sind ja so 6 Stunden, also um Mitternacht war immer angesagt, habe ich den Sportreport gehört der Deutschen Welle und den HSV erlebt. Naja, und das Endspiel 83, das ist natürlich auch so ein Thema, da rede ich natürlich auch gern drüber, das war dann so, dass wir, es wurde nicht gezeigt im Fernsehen, damals nicht. Wahrscheinlich werden heute in Asien, ja, oder ganz bestimmt Champions-League-Spiele gezeigt, das war damals nicht der Fall. Also haben wir uns gesagt, wir müssen das irgendwie aufspüren im Radio, wussten aber jetzt auch nicht wo. Und wir haben uns dann, ich weiß, es war mein Vater, ein Freund von mir, Jörg, sei gegrüßt, Jörg, auch ein HSV-Fan, wir haben nachts zu Hause im Schlafanzug in Hongkong in unserer Wohnung gesessen, haben dann eine Frequenz gesucht von der Deutschen Welle, wo das übertragen wird. Und dann haben wir es tatsächlich so ab der 5. Minute mit viel Rauschen, ja, das war damals nicht digital, das ist das Rauschen, haben wir es tatsächlich reinbekommen. Ich glaube, gerade so in dem Moment oder kurz vorher, bevor dann Magath dieses Tor gegen den Dino Zoff überwunden hat. Ja. Und das haben wir per Radio gehört. Und das war riesig. Ja. Und das war dann nachts bis morgens um 3 oder 4 waren wir da wach.
Kann auch nicht jeder von sich sagen, da wird ihr zum Weltpokalfinale dichter dran gewesen. Das war, glaube ich, in Tokio, wenn ich mich noch richtig erinnere.
Ja, das stimmt.
Da hättet ihr noch fast vorbeifahren können.
Das
Nein,
stimmt.
Tobias, viele Erinnerungen. Schönen Dank für deine Zeit. Es war natürlich auch meine Zeit, also da, wo deine Erinnerungen spielen, wo ich mich auch immer gerne wieder dran erinnere. Und ja, schön, dass das geklappt hat mit dir, dass du dir die Zeit genommen hast und nochmal nach draußen gesagt, wenn ihr unvorsichtig seid und euch unvorsichtig äußert, dann kann es passieren, dass ihr genau hier landet, im HSV-Talk auf meinsportpodcast.de.
Alles klar.
Tobias, nochmal schönen Dank.
Ich danke dir herzlich. Schönen Gruß unbekannterweise an Tanja. Euch beiden weiterhin viel Erfolg mit der Sendung. Schöne Feiertage wünsche ich euch. Bleibt gesund und vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Hat mir Spaß gemacht.
Schön. Und dann morgen ist Tanja wieder dran. Und ja, dann sind wir ja auch schon auf der Zielgeraden unseres HSV-Kalenders. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog. Dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Der HSV-Talk mit Tanja und Sven.
Jede Woche neu
auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.